Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Auszeit. Mein Name ist Steffen Lünzmann, ich bin Sportreporter bei OM Medien und heute bei uns zu Gast ist Uwe Mörle. Erstmal moin Uwe.
Moin, hallo.
Kurz zur Person, Uwe Mörle ist 44 Jahre alt, kommt gebürtig aus Überlingen am Bodensee, lebt seit ein paar Jahren in Damme, ist ehemaliger Fußballprofi, hat in der ersten und zweiten Liga etliche Einsätze, hat gespielt im Norden, im Süden, im Osten, im Westen und ist dann vor ein paar Jahren Trainer geworden. Und jetzt ist er seit einem Jahr Trainer beim Fußballregionalligisten Blau-Weiß-Lohne und genau darum soll es heute gehen. Mit Uwe Mörle möchte ich auf sein erstes Jahr in Lohne zurückblicken und das so ein bisschen anhand der Schlagzeilen aus einem Jahr bei OM Online. Ich würde sagen, Uwe, wir fangen einfach mal an.
Gerne.
Dann gehen wir mal zum Start. 15. Dezember 2022. Blau-Weiß-Lohne holt einen Ex-Profi als neuen Trainer und dieser Ex-Profi sitzt mir hier gegenüber. Uwe, erzähl mal so ein bisschen, wie kam es zustande?
Ja, das war natürlich für mich auch relativ spontan oder nicht aus dem Nichts, aber dann schon überraschend, weil ich zu dem Zeitpunkt ein gutes Jahr in Osnabrück bei der U17 Trainer war, hatte mich da auch im Verein sehr wohl gefühlt und hatte mich so für die anstehende Zeit eigentlich auf den Jugendfußball vielleicht den Fokus geworfen oder den Fokus gehabt und dann kam dann relativ überraschend der Anruf von Luca Scheibel und ich glaube, einen Tag später saß ich dann mit Manuel Arlinghaus und Luca zusammen und dann ging es wiederum ziemlich schnell, dass ich dann in Lohne zugesagt habe. Also die Überzeugungsarbeit war dann schon ziemlich gut.
Haben Sie mal was erzählt, wie die auf dich aufmerksam geworden sind?
Ja, ich glaube, dass dann Lohne auch einen Trainer sucht. Die Vorgeschichte, die war ja auch relativ breit vertreten in den Medien auch, hat schon, glaube ich, große Welle geschlagen. Und ich glaube, für Manuel war es dann auch überraschend. Der wusste gar nicht so richtig, dass ich im Landkreis wohne, in Damme wohne zu einem Zeitpunkt. Da war er überrascht. Dann haben sie natürlich auch über Kontakte oder den einen oder anderen Tipp, dann sind sie auf mich fündig geworden. Also der Fußball ist immer so, dass man da recht schnell auf die Namen dann auch kommt.
Mhm. Du hast dann gesagt, dass du dich nach reiflicher Überlegung für Lohne entschieden hast. War das nur die klassische Floskel oder hast du wirklich lange überlegt?
Ja, es ist dann gar nicht so einfach. Wenn man im Nachwuchs anfängt, dann war ich lange Co-Trainer in Wolfsburg im Nachwuchs beim VfL. Dann hatte ich meine erste Cheftrainerstelle, also auch wieder im Nachwuchs. Und dann ist immer so die Frage, wann kommt dann der nächste Schritt? Wann ist der richtige Moment? Und dann bin ich jetzt auch keiner, der sagt, oh, ich möchte jetzt so schnell wie möglich ab in Herrenfußball und so schnell wie möglich nach oben, sondern ich versuche dann schon auch, das gut zu überlegen und jetzt nicht den zweiten Schritt vor dem ersten dann zu machen. Also das war dann doch nicht ganz so einfach, aber jetzt rückblickend ein Jahr später der absolut richtige Schritt natürlich.
Mhm. Wir haben ja schon angesprochen, du bist Ex-Profi. War dementsprechend für dich auch diese Trainerkarriere vorgezeichnet oder hättest du auch Bankkaufmann werden können?
Also ich glaube, das wissen wir ja alle, dass du nach 15 Jahren oder nach noch längerem Zeitraum dann wieder zurück in die Bank, das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Für mich war es aber gar nicht so klar, wohin der Weg dann auch geht. Ich hatte dann tatsächlich in Wolfsburg mir mein halbes Jahr oder 9 Monate alle Abteilungen angeguckt. Ich war in der Fußballschule, ich habe Kindergartenkinder trainiert, ich hab Tickets verkauft, ich war in der Orga, in der Geschäftsstelle, in der GmbH, also um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, so was macht dir Spaß. Und dann war ich auch im NLZ für 2 Monate oder 3 Monate. Dann habe ich gedacht, okay, das macht schon richtig Spaß, so Trainer zu sein. Dann war es ziemlich schnell klar eigentlich.
Ja, okay. Über Wolfsburg wollen wir nachher nochmal kurz sprechen, aber machen wir erstmal weiter im Takt. Kommen wir zur nächsten Schlagzeile. 22. Januar 2023, Blau-Weiß-Lohne in Ochtrup. 4 intensive Tage und ein 6:3 im Test. Ja, ihr habt ein Trainingslager absolviert für ein paar Tage. Wie wichtig war das für dich, so die Mannschaft da kennenzulernen?
Ja, ich muss sagen, dass ich durch die Zeit im Nachwuchs jetzt, dass mir das nicht so schwer fällt, sich schnell an neue Mannschaften zu gewöhnen, weil du dann jedes Jahr eine neue Mannschaft hast, neue Spieler. Trotzdem brauchst du einfach Zeit und dann auch so die Zeit im Trainingslager, um ein Gefühl für die Jungs zu kriegen. Ne? Wir haben das auch bewusst dann so gemacht, dass wir mal 4 Tage zusammen waren, auch die Zeit zusammen genutzt haben, viele Einzelgespräche geführt. Aber das war schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um einfach die Mannschaft kennenzulernen, weil es ist dann doch mal was anderes, ob dir junge Erwachsene oder auch dann vielleicht ein paar ältere Jungs gegenüber sitzen, um die einfach so ein bisschen einordnen zu können. So was bewegt die Jungs, was machen die den ganzen Tag über? Das ist dann schon was anderes, als wenn du mit einem 16-Jährigen sprichst, klar.
Ja. Du warst ja dann, ab dem 15. Dezember war ja klar, dass du Trainer wirst, hast dich dann schon ein bisschen drauf eingestellt, hast dann quasi, als es ins Trainingslager ging, auch so die ersten Wochen als Lohner Trainer erlebt. Wie war so dein erster Eindruck von den Gegebenheiten in Lohne? Das ist ja jetzt nicht der VfL Osnabrück.
Ja, man muss sagen, dass die Trainingsbedingungen dann im Nachwuchs, gerade in Osnabrück, auch nicht die besten sind. Wir mussten uns immer Plätze teilen, auf dem halben Platz trainieren. Also das ist dann auch nicht immer das Paradies schlechthin, das man vielleicht von außen erwartet oder wie man sich's vorstellt. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass die Bedingungen gut sind. Der Rasenplatz war natürlich ähnlich wie dieses Jahr. Da war es ein bisschen mehr Regen, noch nasser, da konnten wir auch nur auf Kunstrasen trainieren, aber so die Bedingungen an sich, die waren schon von Beginn an eigentlich gut. Jetzt sind die nochmal ein Stück besser geworden, durch den Umbau natürlich. So, und das Ganze drumherum, die Mannschaft, da hatte ich auch noch keinen richtigen Vergleich, da hat sich alles so jetzt in dem einen Jahr so nach und nach das Bild vervollständigt. Und jetzt kann ich schon sagen, dass wir eigentlich für einen Regionalligisten schon sehr, sehr ordentliche Verhältnisse haben. Da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Da habe ich jetzt schon einiges gesehen dieses Jahr. Also da können wir uns, glaube ich, auf gar keinen Fall beklagen.
Ja, nach diesem Trainingslager kam dann ja auch irgendwann logischerweise der Rückrundenstart. Springen wir mal zum 25. Februar 2023. Da hieß es, bei Blau-Weiß-Lohne darf es ruhig mal lauter werden. Zum Hintergrund, ihr hattet zum Start bei Werder 2 mit 1-3 verloren, dann 3-3 gegen St. Pauli 2 gespielt und dann 0-1 in Drochtersen. Und du hast dann zu uns gesagt, du wärst jetzt nicht mega beunruhigt, aber jetzt mal ehrlich, ihr habt dann nachher noch gegen Ottensen verloren. Was ging dir da so durch den Kopf?
Also ich tätige jetzt keine Aussage, die ich auch nicht so meine. Dafür bin ich nicht der Typ für. Also ich war jetzt nicht mega beunruhigt, das habe ich auch, glaube ich, so zum Ausdruck gebracht, aber ich weiß auch jetzt nicht genau, ob das Zitat mit dem Lauterwerden von mir stammte oder ob das generell so der Eindruck von vielen war. Aber ich glaube schon, dass du natürlich dir einen besseren Start erhoffst. Ich kann mich noch mal gut erinnern, wir hatten, glaube ich, in Bremen das erste Punktspiel dann. Gehen wir nach, glaube ich, 2 Minuten in Führung. Das habe ich mir natürlich gewünscht, aber wir haben, glaube ich, lange auf den ersten Sieg warten müssen. Und dann ist dann immer so die Frage, so bist du auf dem richtigen Weg? Kann die Mannschaft das vielleicht umsetzen, was du als Trainer möchtest? So, die Gedanken kommen natürlich schon in Sinn. Und ich hatte trotzdem immer ein gutes Gefühl, dass das dann auch ein Prozess ist, der einfach ein bisschen dauert. Vielleicht. Das hoffst du natürlich. Und so war es dann ja auch zum Glück.
Ja, gutes Gefühl. Das hat sich ja auch ausgezahlt. Springen wir mal zum 19. März 2023. Da hieß es nämlich 2-0 gegen Flensburg. Blau-Weiß-Lohne kämpft sich aus dem Tief heraus. Wie erleichtert warst du, wie erleichtert war die Mannschaft?
Ja, wenn du, glaube ich, 5 Spiele auf den ersten Sieg warten musst und dann kommen natürlich auch die Abstiegsränge immer näher. Wir wussten ja, dass das Jahr mit der Relegation, mit dem Abstieg von Oldenburg dann, dass das schon brutal werden kann. Und dann bist du natürlich froh, dass du den ersten Sieg einfährst. Aber ich glaube, wir haben dann das Spiel danach wieder verloren. Also so die richtigen Siege oder der richtige Befreiungsschlag, der kam dann erst zum relativ späten Zeitpunkt eigentlich. Mhm.
Noch kurz darauf zu sprechen zu kommen, auf diesen Prozess am Anfang. Marco Dedovic hat jetzt mal gesagt vor kurzem, wir wissen, was Uwe von uns verlangt und genauso weiß Uwe, was er von uns verlangen kann. War das in dieser Anfangszeit noch nicht so oder war das dann einfach so, dass die Ergebnisse nicht gepasst haben?
Ja, du musst dich natürlich an eine Mannschaft gewöhnen als Trainer. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Aber genauso muss ich natürlich auch eine Mannschaft an einen neuen Trainer gewöhnen. Das ist auch, glaube ich, klar. Und ich wusste schon, dass die Mannschaft sehr, sehr viel Erfolg hatte. Vor meiner Zeit natürlich, dass da viel, viel gute Arbeit geleistet wurde, dass natürlich auch ein gewisser Spielstil da war oder was schon sehr prägend für die Mannschaft ist. Und das ist dann auch eine Frage der Zeit, bis dann so die einen oder anderen Veränderungen vielleicht greift. Und man muss eben auch die Mannschaft schon richtig einordnen können, dass die alle noch arbeiten gehen, dass die sehr, sehr viel Zeit zusätzlich natürlich außerhalb des Fußballs haben, wo sie sehr eingespannt sind und dass man da eben vielleicht nicht Dinge erwarten kann wie von einer Profimannschaft, mit denen wir uns ja auch messen müssen in der Liga. Also das ist schon so ein bisschen so ein Mittelweg finden immer.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass es danach ja nicht unbedingt erstmal so gut weiterging. Wir springen mal zum 4. April 2023. Da hieß es, Blau-Weiß-Lohne wechselt den Co-Trainer und verärgert Rot-Weiß-Dammel. Zur Einordnung, nach dem 2:0 gegen Flensburg habt ihr erst 0:1 beim VfB Lübeck verloren, was man, glaube ich, so realistisch auch einplanen kann. Und dann gab es aber 1:2 gegen Havelse, was schon ein ziemlicher Dämpfer war. Ihr habt euch dann danach von Sven Apostel getrennt und habt Fabian Lang geholt aus Damme, wo auch klar war, dass er im Sommer sowieso zu Blau-Weiß-Lohne kommt. Warum habt ihr diesen Schritt gewählt? Hat es mit Sven Apostel nicht so richtig gepasst?
Also für mich war natürlich erstmal wichtig, dass ich auch direkt zum Ausdruck gebracht habe, dass das ganze Trainerteam, dass ich mit dem Trainerteam weiterarbeiten möchte. Das hat ja auch bis zu dem Zeitpunkt, weiß gar nicht, wann das genau war, im April wahrscheinlich, haben wir das so gemacht und haben versucht, da eben die Dinge wieder in die richtige Spur zu bekommen. Wenn man nämlich ein Spiel gewinnt zu dem Zeitpunkt, ist natürlich nicht so eine gute Ausbeute. Und letztendlich ging es eigentlich darum, dass ich die Entscheidung auch nicht alleine getroffen habe. Die wurde dann schon mit Luca Scheibel, auch mit Manuel Arlinghaus zusammen. Also wir haben da uns auch ja, über einen längeren Zeitraum auch die Köpfe zusammengesteckt und das eben nicht aus einer Laune heraus entschieden, sondern das ist uns auch schwer gefallen. Aber das ist eben so, dass das Trainerteam auch ja, zusammen eben so die richtige Mischung sein muss. Und dann ist für mich auch klar, ich bin jetzt keiner, der oder eher ein Typ, der kurz und klar und vielleicht auch mal einen Tick weniger dann versucht vorzugeben. Und man muss sich einfach so die Energie, das muss sich einfach gut ergänzen. Und das Gefühl, dass ja, war uns zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht mehr so vorhanden. Und deshalb haben wir uns für den Schritt auch entschieden.
Mhm. Ja. Es ist ja nicht immer zwangsläufig, dass man sich dann vom Co-Trainer trennt. Hast du dich auch ein bisschen darum gesorgt, dass sich Blau-Weiß-Lohne vielleicht vom Cheftrainer trennt?
Das Gefühl hatte ich jetzt wirklich nicht. Also du weißt nie natürlich, was im Fußball passiert. Ich glaube, wenn ich so, ich habe letztens auch Statistiken von Bundesliga-Trainern oder von Trainern gelesen. Also da ist dann die Verweildauer nicht immer die längste, aber
geht kürzer, glaube ich, ja.
Das Gefühl hatte ich jetzt eigentlich zu keinem Zeitpunkt
mehr. Ja, wie schon angesprochen, ihr habt dann Fabian Lang geholt aus Damme, den du ja, glaube ich, schon aus den Gesprächen vorher kanntest, weil klar wurde oder klar war, dass er als A-Jugendcoach und Jugendleistungskoordinator kommt. Warum habt ihr euch für Fabi entschieden?
Ja, ich hatte witzigerweise auch schon viele Gespräche mit Fabian während der Zeit, also als Sven noch da war. Weil ich ja wusste, dass er bei uns auch dann nämlich im Nachwuchs kommt und auch den Posten bekleiden soll. Und dann war es eigentlich auch relativ klar, dass man dann oft so auf einer Wellenlänge liegt oder vielleicht ähnliche Ansichten hat. Man muss ja auch nicht immer dieselben Ansichten haben zu jedem Zeitpunkt. Das ist mir auch gar nicht so wichtig. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass so dieser Draht zur Mannschaft und plus die ähnliche Art und Weise über Fußball zu denken, dass das einfach passt. Dass er auch sehr klar war, so in seinem Auftreten. Mhm. Und ja, auch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, Stimmung entfacht, aber so auch ja, mal vielleicht etwas emotionaler wird. Ja. Ich glaube, das waren so die ganzen Gründe oder viele Gründe, die dafür gesprochen haben.
Ja. Okay, und als Fabian Lang kam, danach ging es ja auch sehr gut weiter. Wir springen einfach mal 19 Tage weiter auf den 23. April 2023. Jubel bei Blau-Weiß-Lohne, die Erfolgsserie geht weiter. Ja, ihr habt eine ziemlich beeindruckende Erfolgsserie hingelegt. 2:1 in Rehden, 2:1 in Delmenhorst, 3:2 in Jeddelo, 2:1 gegen Norderstedt. Das war alles so rund um Ostern. Jetzt die entscheidende Frage, hat Blau-Weiß-Lohne das jetzt nur Fabian Lang zu verdanken?
Also ich glaube, dass Fabian einen richtig guten Punkteschnitt hat. Wenn er die ganze Saison da gewesen wäre, ich glaube, dann wären wir deutlich weiter oben gelandet. Aber ja, das sind oft immer Kleinigkeiten, die dann vielleicht einfach einen Impuls geben und Dinge einfach ins Rollen bringen. Und dafür hat natürlich Fabian einen riesengroßen Anteil gehabt. Das, glaube ich, ist ganz klar und das wissen wir auch alle. Trotzdem ist es immer so, dass ich gerne dann alle damit einbeziehe, vom Trainerteam sowieso, die dann alle dann versucht haben, das Ding auch in die richtige Richtung dann zu bewegen, plus natürlich die Mannschaft, die auf die Spiele gewinnt. Das ist dann immer so, dass die auf dem Feld stehen und wir vielleicht dann doch eher im Hintergrund sind.
Wie erinnerst du dich so an diese Phase? Ich meine, es kam ja schon auch wirklich drauf an in der Phase. Man hat schon gewusst, ihr habt jetzt ein paar Spiele auch verloren. Du hast gerade angesprochen, die Abstiegsränge kommen immer näher. Was hat euch da so ausgezeichnet? Ich meine, intakte Mannschaft wart ihr, glaube ich, immer auch im Misserfolgsfall, oder?
Ja, ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt dann schon auch auffällig war. Ich kann mich noch erinnern, wir haben dann, glaube ich, auf einem Mittwochabend oder Donnerstagabend vor Ostern in Reden gespielt und da merkst du dann schon, dass dann auch so die Nervosität in der Mannschaft, dass dann schon die Jungs sehr angespannt waren, also dass die auch unbedingt dieses Ding dann auch rumreißen wollten. Das hast du dann schon gemerkt, so von der Stimmung. Und ich kann mich auch noch erinnern, wir haben dann auch mit Fabian zusammen nochmal, wir haben dann versucht, nochmal den Jungs so ein paar Werkzeuge mit an die Hand zu geben. Wir haben nochmal ein paar Sachen vielleicht verdeutlicht, was wir wie haben wollen, wie wollen wir spielen. Und da gab es dann auch noch mal ein, zwei Gespräche mit dem Mannschaftsrat, die auch mit dem Trainerteam noch mal mit uns gesprochen haben, so was wollen die Jungs aus der Mannschaft? Und das ist mir dann auch wichtig, so dass alles zusammen dann, so dieses Puzzle dann vielleicht zusammengefügt hat. Wir haben davor auch jetzt nicht so schlecht gespielt, wie es die Ergebnisse, glaube ich, am Schluss ausgesagt haben, aber wir haben dann doch einfach noch mal vieles besser gemacht.
Ja. Gerade Reden war auch, glaube ich, so ein ziemlicher Knackpunkt. Ich kann mich auch gut daran erinnern, das war das erste Spiel von Fabian Lang und gefühlt war er der 12. Spieler auf dem Platz. Also es war schon so eine Signalwirkung, die ihr da, glaube ich, auch von außen habt versucht zu entfachen, oder?
Ja, das war auch ein großer Unterschied, dass man einfach, und ich mag es halt nicht, wenn man Dinge dann nur negativ sieht oder von außen dann so sich an schlechten Pässen oder an schlechten Aktionen, sondern das ist für mich auch dann elementar wichtig, weil man weiß das aus eigener Erfahrung, dass ja niemand gerne Fehler macht oder Dinge nicht richtig macht, in Anführungsstrichen. Und wenn da noch einen draußen stehen hast, der dann noch dazu vielleicht meckert, ist das ja eher kontraproduktiv. Und wir haben einfach versucht, die Jungs, ja, vielleicht auch mal ein bisschen zu viel zu loben. Das muss man vielleicht auch ehrlicherweise okay. sagen. Aber hat ja nicht geschadet.
Ja, bleiben wir mal beim Thema Co-Trainer. 2. Mai 2023. Blau-Weiß-Lohne holt Co-Trainer aus Osnabrück. Da ging es um eine Verpflichtung für die kommende Saison mit Majid Cirus, den du aus Osnabrücker Zeiten schon gut kanntest. Erzähl mal, wie habt ihr euch kennengelernt?
Boah, das war auch ein bisschen Zufall. Ich kenne Majid noch gar nicht so lange, jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren, weil wir damals in Osnabrück eben auch einen Co-Trainer gesucht hatten, weil es da auch Verschiebung gab, als ich angefangen habe. Und ja, manchmal hast du einfach so dieses Glück, du lernst Menschen kennen und dann hast du das Gefühl von Anfang an, dass es einfach passt. Und das hat dann dort in Osnabrück schon gepasst, weil einfach, ja, ich auch gerne so, oder versuch's mal zu beschreiben, gerne andere Typen um mich rum habe. Und Majid, ihr habt den auch alle, oder viele haben ihn jetzt kennengelernt, als sehr fröhlich, emotional, so der Leute eben begeistern kann und hinter sich bringen kann und die Jungs auch unfassbar pushen kann. Plus natürlich die Fußball-Expertise, dass einfach da auch mittlerweile wir auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben und einfach eher so ein anderer Pol ist im Trainerteam. Wenn dann noch die anderen Jungs, die da sind, mit Pui, der auch schon ja eine Seele des Vereins ist. Und dann haben wir eben auch mit Tim jetzt, Tim Kröger, und auch mit Schaumi, Uwe Schumacher, dass wir da einfach auch so ein buntes Trainerteam haben, wo jeder seine Aufgaben hat und sich dann auch gut ergänzen kann.
Ja, war für dich eigentlich von vornherein klar, ich gehe jetzt alleine nach Lohne im Winter, aber ich wäre schon daran interessiert, dass Majid irgendwann nachkommt?
Ja, ich bin jetzt noch nicht so gestrickt, dass ich sage, oh, ich muss immer sofort die Co-Trainer mitnehmen, weil ich finde auch immer, man muss den Jungs oder den Mitarbeitern, die da sind, auch die Chance geben, gerade weil Lohne auch schon eine sehr familiäre Atmosphäre hat und wie gesagt, denen die Chance geben oder die Möglichkeit zu geben, sich da auch im Verein weiter zu arbeiten oder weiter einzubringen. Also das ist jetzt nicht so, ich habe zwar noch nicht so viele Vereinswechsel ehrlichweise hinter mir, also und durch den Co-Trainerwechsel war es natürlich klar, dass man da, zumal auch Fabian dann andere Aufgaben bekommen hat, dass man da eben Handlungsbedarf hat, klar.
Ist es eigentlich so gewesen, dass ihr in Fabian so einen emotionalen Co-Trainer verloren, beziehungsweise nicht verloren, er ist im Verein geblieben, abgegeben habt und dann in Majid einen weiteren emotionalen Part dazu
ja,
bekommen habt? Oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, kann man so sagen. Also das ist einfach eben eine ganz, ganz große Stärke. von ihm. Plus, dass er natürlich auch sehr, sehr meinungsstark ist. Also ich hatte oft Diskussionen, dann siehst du als Trainer Dinge, die für mich eigentlich klar sind. Und dann kommt Majid um die Ecke und sagt, ja, ich sehe es eigentlich doch ein bisschen anders. Und dann kommst du nochmal ins Überlegen. Und wenn dann als Beispiel Pui nochmal kommt, der dann durch seine Erfahrung wieder eine ganz andere Sicht hat oder es nochmal einen Punkt reinwirft, dann bin ich doch immer dankbar, dass ich da Leute eben habe, die mir vielleicht auch mal sagen, ja, denk lieber nochmal drüber nach.
Ja, er ist ja, glaube ich, auch viel beschäftigter Jurist. Und man könnte auch sagen, dass Blau-Weiß-Lohne sich damit so ein bisschen Anwaltskosten spart, wenn man erstmal an den Pokalstreit mit dem VfB Oldenburg denkt, oder?
Kam zum richtigen Zeitpunkt, ja.
Ja, da hat er, glaube ich, das Schreiben aufgesetzt, ne?
Wobei, den Streit hätten wir uns gerne erspart, natürlich.
Da kommen wir später nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Machen wir weiter. Am 19. Mai 2023, Blau-Weiß-Lohne genießt Niederlage in vollen Zügen. Ihr habt damals zu Hause 0:1 gegen Hannover 96-2 verloren und wart aber wegen der Ergebnisse auf den anderen Plätzen zumindest zu 99% gerettet. Was waren so die Gefühle, wie war der Tag für dich, Anspannung vorher, Erleichterung danach, gerade wenn du an den schwierigen Februar zurückdenkst?
Ja, das größte Problem an der Saison war dann, dass wir relativ lange warten mussten, bis wir Sicherheit hatten. Wir haben dann, glaube ich, auch nach der Siegesserie noch ein, zwei Spiele weiter gewonnen gegen Emden zu Hause und haben die Punkte immer noch nicht gereicht, sondern wir mussten dann wirklich bis kurz vor Schluss dann auch noch zittern, in Anführungsstrichen. Und ich habe dann den Jungs eigentlich gesagt, weil das entscheidende Spiel wurde einen Tick eher angepfiffen vor unserem Spiel gegen 96. Ja, ich hatte eigentlich gesagt, so viel zum Thema, die Spieler hören dann zu. Sie sollen bitte keine Handys nehmen, dass wir die Infos kriegen, um es dann an den Spieler weiterzugeben. Aber war Halbzeitpause.
Ich glaube, da war es klar dann in der Halbzeit.
Dann, ne? Genau, weil das andere Spiel früher angepfiffen wurde. Und dann standen wir mit Luca und mit dem Trainerteam draußen und wir haben extra noch gewartet, bis wir die Info auch kriegen. So, wie steht's? Wie müssen wir spielen? Oder was müssen wir noch tun? Und dann kommst du in die Kabine und alle sind am Feiern, am Jubeln. Dann, hat nicht viel gebracht, aber.
Da geht's dann nur noch darum, nicht 1:4 einzuwechseln, um noch 0:5 zu verlieren.
Ja. Nee, ich glaube, da hatten wir auch noch dann auch die Sicherheit und das war dann schon, also eine sehr kuriose Halbzeitpause.
Ja. Danach habt ihr dann nochmal ein spektakuläres Spiel erlebt. In Hildesheim war es, glaube ich, 5:4. Und seid dann direkt weiter mit der Mannschaft nach Mallorca. Ballermann logischerweise. Ich habe gehört, du bist danach sogar noch ein paar Tage länger geblieben. Aber ich denke mal nicht, weil du noch mehr Party wolltest, oder?
Nee, wir haben die 2 Tage gereicht. Also wir haben die Mannschaft dann vorfliegen lassen, sind dann mit ein paar Verantwortlichen, plus Trainerteam noch hinterher geflogen. Aber ich bin jetzt nicht so der 5 Tage Party machen muss am Stück. Die 2 Tage haben, wie gesagt, gereicht. Dann habe ich noch ein bisschen für mich die Zeit mal genossen, in der Sonne zu liegen.
Danach war dann ja auch Pause. Wir machen mal weiter am 22. Juni 2023. Blau-Weiß-Lohne bricht ins 2. Regionalliga-Jahr auf. Da hieß es noch, Uwe Mörle zeigt sich zufrieden. Ihr hattet, glaube ich, 7 Neuzugänge. Du hast gesagt, du bist mit dem Kader so zufrieden. Und 2 Wochen später kam dann aber der Manor raus. Wir müssen jetzt einen Gang höher schalten, sonst reicht es nicht, hast du gesagt. Erzähl mal kurz, wie kam das zustande?
Also als Trainer musst du immer wissen oder ich muss immer für mich auch klar haben, dass ja jede Aussage, die ich tätige, irgendwo auch ein gewisses Gewicht hat. Und das ist immer so die Frage, reicht das manchmal, als nur der Mannschaft zu sagen? Oder in einer gewissen Deutlichkeit? Und ich glaube, die Aussage ist aus einer Niederlage gegen, zum einen, als wir den Puma Cup hatten, wo wir, glaube ich, nicht gut aufgetreten sind in dem Gesamten. Dann kam noch eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Rödinghausen, glaube ich, danach im Anschluss. Mhm. Und wiederum 3 Tage später, nach dem Lohnausschützenfest, haben wir ein sehr schlechtes Spiel gegen Bersenbrück gemacht. So, und glaube ich, aus dieser Konsequenz ist dann die Aussage auch entstanden. Und ja, es geht um die Wirkung dann. Manchmal hat es eben nicht immer die Wirkung, wenn ich es nur der Mannschaft sage, wenn es dann vielleicht auch in der Presse steht, dann glaube ich, werden die Spieler vielleicht auch mal von dem einen oder anderen mehr angesprochen, weil es natürlich auch viel mehr gelesen wird und eine größere Wirkung hat. Das kann ich natürlich nicht jede 2. Woche machen, aber das sind dann auch so, dass man manche Aussagen eben vielleicht nicht bewusst oder auch unbewusst, aber eher gezielt einsetzt.
Ja, es wurde also zu viel Schützenfest gefeiert oder ist das übertrieben?
Das bleibt mein Geheimnis. Ich hatte den Eindruck, ja.
Ja, okay. Ja, wir springen mal in den September. Man kann jetzt sagen, die mahnende Worte haben Wirkung erzielt. Man kann aber auch sagen, du hast völlig übertrieben. Wir haben nämlich getitelt am 1. September 2023 Bevilone im Huub-Stevens-Stil. Uwe Mörle erinnert sich an sein Startelf-Debüt. Ja, kurz dazu, ihr habt einen absoluten Erfolgsrausch erlebt. Ihr habt zum Start 2-1 gewonnen gegen Hannover 2. Dann habt ihr dreimal in Folge 1-0 gewonnen gegen Eimsbüttel, bei St. Pauli 2 und in Spelle. Hast du dann auch zwischendurch gedacht, was ist denn jetzt hier los?
Ja, dass wir so eine Siegesserie hinlegen, hatte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Plan oder in den Punkteschnitt, der sich mir so vorgestellt hatte und in den Ergebnissen dann auch, die wir erzielt haben. Aber dann scheine ich ja mit meiner allerersten Aussage, dass ich zufrieden bin mit dem Kader, doch nicht ganz falsch gelegen zu sein. Aber ich meine, die Aussagen sind auch immer, glaube ich, die meisten Trainer sagen, dass sie zufrieden sind vor der Saison. Manche, die vielleicht noch Verstärkung brauchen, die sagen eher das Gegenteil. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir natürlich auch viele Spieler verloren hatten, plus die Neuzugänge, dass wir uns eigentlich schon verbessert haben von der Qualität. Aber dass dann die Qualität sich auch so schnell in Punkten niederschlägt. Ich glaube, damit haben wir auch jetzt noch diesen guten Tabellenplatz zu verdanken. So ehrlich müssen wir auch sein.
Ja, das ist auch der Punkt, wo wir mal so ein bisschen auf deine aktive Laufbahn zu sprechen kommen können. Im Titel stand Blau-Weiß-Lohne im Huub-Stevens-Stil. Huub-Stevens galt ja immer so als 1-0-Experte, was du von dir weisen wolltest, diesen Ruf. Du hast auch einen Überschneidungspunkt mit Huub-Stevens, und zwar hast du dein erstes Bundesligaspiel von Beginn an, damals im Trikot von Hansa Rostock, gegen Hertha gemacht. Trainer war Huub-Stevens und ihr habt passenderweise 0-1 verloren. Ja. Ich glaube, für dich war es auch nicht ganz so einfach, und das hing mit deinem Gegenspieler zusammen. Erzähl mal.
Ja, ich hatte davor, meine ich, 2 Kurzeinsätze und habe dann nach unserem Trainerwechsel in Rostock damals dann die Chance bekommen, von Beginn an zu spielen. Und ja, ich hatte dann das Vergnügen, mit Freddy Bobic mich zu duellieren. Das ist natürlich klar, wenn du Anfang 20 bist, glaube ich, dann dein erstes Spiel von Anfang an machst, dann warst du schon mächtig aufgeregt. Und ich habe dann, glaube ich, auch noch irgendwie vom Tor einen Beinschuss bekommen und haben dann 0-1 verloren. Also das Debüt war jetzt nicht so erfolgreich, aber ich glaube, ich habe es nicht so schlecht gemacht, weil ich danach, meine ich, eine ziemlich lange Serie hatte, wo ich am Stück, glaube ich, dann auch weiterspielen durfte. Mhm. Das Vertrauen genossen habe vom Trainer.
Ja, den Beinschuss hatte ich jetzt verschwiegen, aber es ehrt dich, dass du den nochmal selber erwähnt hast. Du hast gerade angesprochen, du hast danach eine schöne Zeit erlebt. Du hast insgesamt 123 Erstligaspiele und 201 Zweitligaspiele gemacht. Du warst ein Profi in Rostock, Duisburg, Wolfsburg, Augsburg und Cottbus, also im Norden, Süden, Osten, Westen Deutschlands. Rückblickend, kannst du sagen, wo war es am schönsten?
Ja, das war ganz am Anfang natürlich am weitesten weg von der Heimat. Ich komme ja ursprünglich vom Bodensee, als ich dann die erste Zeit in Rostock hatte und man von einem Amateurfußballer, dass sich der Traum irgendwann erfüllt, Profi zu werden. Das war natürlich schon eine sehr schöne Zeit. Plus die Lebensqualität oben an der Küste ist schon auch sehr, sehr gut, und die mindestens dieselbe schöne Zeit war natürlich auch dann wieder ganz nah der Heimat, als ich in Augsburg war. Das war dann so 1,5 Stunden weg von mir. Die 4,5 Jahre, an die denke ich wirklich sehr gerne zurück.
Ja, muss
ich
sagen. Einen Verein hast du jetzt nicht genannt, da würde ich trotzdem gerne mit drüber sprechen, über den VfL Wolfsburg. Ja. Du bist da auf einen gewissen Felix Magath getroffen, wenn auch nur kurz. Du warst ja jetzt eigentlich nicht so der Zauberer als Fußballer. Hast mal gesagt, du bist so der so ein bisschen die Drecksarbeit macht hinten. Man würde jetzt vermuten, das passt eigentlich ganz gut mit Felix Magath zusammen. Du hast aber gesagt, als Felix Magath kam, sinngemäß, wusste ich, meine Zeit hier ist vorbei. Warum?
Ja, dass die vorbei ist, hatte ich nicht unbedingt mir gewünscht, weil ich hatte schon, aber ich hatte schon dann auch Lust, mich mit ihm dann durch die Zeit zu gehen. Ich würde schon von mir behaupten, dass ich mich gerne auch quälen konnte, dass ich aus meinem Talent jetzt nicht durch, dass das Talent eben auch durch viel Fleiß und durch viel Ehrgeiz ich diese Bundesligaspiele gesammelt habe, aber das ist dann auch so eine Schattenseite vom Fußball. Felix Magath ist dann auch der Ruf vorausgeeilt, generell den Kader mal oft und in großer Zahl auszutauschen, und das ist in Wolfsburg auch passiert, dann kannst du lange sagen, ich möchte bleiben, ich möchte mich da durchbeißen, aber wenn dann der Trainer sagt, such den anderen Verein, und zwar schnell, dann waren die Zelte da relativ schnell abgebrochen.
Ja, also. du hast gerade seinen Ruf angesprochen. Ich habe mal die Geschichte gehört, er hätte mal einen Spieler bei sich ins Büro eingeladen ins Trainerbüro und ihn nur 30 Minuten lang angeschwiegen und angeguckt und nichts gesagt. Hast du sowas auch erlebt?
Ja, das hat er gefühlt mit allen gemacht. Man, dann nur, dass noch eine Tasse Tee irgendwie vor ihm stand und er dann noch die Zeit mit seinem Tee verbracht hat, den er mal rumgerührt hat. Aber das waren irgendwie auch so Psychospielchen, die glaube ich, an der Tagesordnung waren. Mhm. Und der hat dann auch relativ viel Macht gehabt. Der war, glaube ich, Trainer, Sportdirektor in einer Funktion oft. Also, das war nicht ganz so einfach.
Ich habe da noch eine alte Bildschlagzeile gefunden. Da hieß es, der erste Spieler flüchtet vor Magath. Ist das richtig beschrieben, oder?
Ja, Flucht ist dann schon fast das richtige Wort, ja. Weil du einfach... Ja, ich habe dann so viele Spieler auch, die sich nach dem Training übergeben mussten oder die wirklich dann auch kilometerweit durch Deutschland gescheucht wurden. Das war dann schon eine Flucht, ja.
Und ist es auch richtig, dass du fast im Ausland gelandet wärst?
Ja, tatsächlich.
Und zwar in Griechenland,
ja, das stimmt,
ne?
Das stimmt. Da hatte ich einmal nach der Leihe nach Augsburg, hatte ich dann das Gespräch mit Ewald Lien, aber... Das ist dann auch so, das hat dann menschlich nicht gepasst. Das war dann ein Gespräch in einem Trainingslager, zwischen dem Abendbuffet, als dem eben so mit Essensresten auf dem Tisch und so, das war alles nicht.
Das hat dann nicht
gepasst. Nee.
Okay. Ursprünglich lief dein Vertrag in Wolfsburg aber, glaube ich, bis 2009. Man könnte quasi sagen, du hast die Meisterschaft aufgegeben, die ja dann irgendwann kam. Es war aber ja 2 Jahre vorher noch nicht ganz klar. Trotzdem wär dir die Quälerei das wert gewesen, 2 Jahre, wenn du weißt, nach 2 Jahren bin ich deutscher Meister?
Boah, die Frage ist, zu welchem Preis? Also ist die Frage, ob du dann, also Perspektiven von dem alten Kader hatten jetzt nicht mehr viele Spieler, ob du dann sagst, okay, ich bin dann zwar mit einem laufenden Vertrag, aber mit null Minuten Spielzeit, ja. Und die wären es dann wahrscheinlich gewesen. So die Frage, ob es das dann wert ist, aber dass die Zukunft eben für mich nicht mehr da war. Ja. Also schwierig zu beantworten einfach.
Du wärst aber auf jeden Fall der fitteste Zuschauer auf der Wolfsburg-Tribüne gewesen.
Aber ich hätte mich liebend gerne gequält. Daran hätte es nicht scheitern dürfen, nee.
Ja, danach ging es ja auch dann ganz schön für dich weiter, auch in Augsburg und dann zum Ende noch in Cottbus. Ich habe nachgelesen, du hättest unter insgesamt 25 Trainern gespielt. Und ich weiß, dass die Antwort auf die Frage jetzt nicht Felix Magath lauten wird. Du hast noch unter anderem gehabt Klaus Augenthaler, Jürgen Kohler, Jos Luhukay, Jörg Berger. Wer war der Beste von denen?
Boah, der Beste ist immer schwierig, aber ich habe letztens dann auch mal in einem anderen Podcast dann auch die Frage gestellt bekommen und ich habe dann nochmal für mich auch so überlegt, als Kind war mein erstes Fußballerlebnis 1990 die WM, da war ich, da müsste ich 11 Jahre alt gewesen sein. Mhm. So, und dann, ich habe dann nochmal die Startelf durchgeguckt, klar, Klaus Augenthaler, ja. Das war dann für mich so das nicht, also kein Kindheitsidol, aber der war natürlich schon ein Held für mich damals. Mhm. Jürgen Kohler hat dann auch da mitgespielt, war auch dann Trainer von mir, auch nur ganz kurze Zeit. Der ist jetzt nicht sehr in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Aber also ist dann schon was Besonderes, wenn dann einfach Klaus Augenthaler auch dein Trainer ist. Mhm. Und der von der Art her einfach dann in einem hohen Alter noch selber mitgespielt hat, der nach jedem Training draußen geblieben ist, mit den Jungs, die Lust hatten, Flanken gespielt, Torabschlüsse trainiert, einfach jeden Spieler besser machen wollte. Mhm. Das war dann schon so ein Wow-Moment, muss ich sagen.
Ja. Hast du von ihm auch dann am meisten mitgenommen oder ist das so eine Mischung von allen Trainern, wo du für deine eigene Laufbahn so ein bisschen überall so ein bisschen was aufgeschnappt hast?
Boah, ich muss ehrlich sagen, dass ich von Trainern an sich ja mal so ein bisschen mitgenommen habe. Natürlich nicht das Negative, meistens nur das, was positiv in Erinnerung bleibt, aber Jos Luhukay war auch so ein Mensch, der sich immer vor die Mannschaft gestellt hat, der immer auch Angst hatte, dass die Spieler nicht, dass sie über nicht zu hohe Hürden springen, dass sie im Wald, wenn wir einen Waldlauf gemacht haben, dass da auch ja keine Löcher im Wald sind, der auch mal ein Testspiel abgesagt hat, weil ihm der Platz zu schlecht war gegen Hoffenheim, weil sich am Tag davor jemand im Training verletzt hat. Also der hat sich sehr um uns gesorgt. Also von daher nimmst du von jedem was mit. Aber was ich mir dann auch gesagt habe, ich möchte immer noch so ein bisschen so dieses Spielerdenken oder diesen Spielerblick mir auch als Trainer bewahren. Ja. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du das komplett verlierst und dann in so einer Trainerschiene oder im Trainermodus bist und einfach vergisst, so was passiert auf der anderen Seite, die dir einfach gegenüber sitzen. Ne?
Deswegen gibt es jetzt in Lohne auch noch keinen Quellhügel.
Ja, nee, der wird doch nicht kommen. Ja,
okay, machen wir mal weiter im Jahresrhythmus hier. Springen wir zum 22. September 2023. 2-3, Blau-Weiß-Lohnes-Serie endet dramatisch. Ihr habt damals vor 6.000 Zuschauern annähernd in Meppen verloren, in doppelter Unterzahl mit spätem Gegentreffer. Was war das so für ein Erlebnis für dich und die Mannschaft?
Ich glaube, dass das schon ein Highlight-Spiel war der Saison, von der Zuschauerkulisse sowieso, von der Dramatik auch. Das Spiel war, hat ja alles, was ein gutes Fußballspiel braucht. Und ich habe dann auch im Nachhinein noch, klar war die Enttäuschung sehr groß, dann auf die Art und Weise das erste Spiel zu verlieren. Trotzdem hatte ich von vielen Freunden oder auch dann private Nachrichten, die waren auch im Stadion und so viel Komplimente bekommen, was das Thema Einsatzbereitschaft, wie wir aufgetreten sind. Also das war bitter so zu verlieren, aber das hat dann schon auch gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.
Jetzt bist du ja eigentlich der Einzige bei Blau-Weiß-Lohne, für den das nichts Besonderes ist, vor so vielen Leuten aufzutreten. Hilft da deine Erfahrung vor großem Publikum? Sagst du der Mannschaft irgendwas Spezielles vor so einem Spiel dann?
Das war für mich auch was Besonderes, weil du dann das erste Mal so das Gefühl hast als Trainer, so ich kann die Mannschaft nicht mehr erreichen auf dem Platz. Ich habe mich als Spieler mal gefreut, wenn je mehr los war, desto leiser war der Trainer draußen, weil du ihn einfach nicht mehr gehört hast. War manchmal auch gut, aber ich habe dann, klar versuchst du vielleicht dann so einfach Sachen den Jungs mitzugeben, was vielleicht helfen kann, um gut ins Spiel zu kommen. Was aus eigener Erfahrung auch mir geholfen hat. Nur ist so, dass halt jeder damit anders umgeht oder sich anders so in der Zuschauerkulisse wegsteckt. Ne, die einen, denen ist das völlig egal, die spielen ihr Ding einfach weiter. Für andere, die haben da schon ein bisschen zu kämpfen. Und wir haben im Spiel an sich, das habe ich auch dann auch gemerkt, so ein paar Sachen gemacht, die wir jetzt in normalen Spielen nicht machen. Thema Nervosität oder Orientierung, das war schon zu sehen. Und ich hoffe einfach, und das Gefühl habe ich auch, dass das Spiel uns vielleicht extrem weiterhilft, weil wir ja in einer kurzen Zeit wieder so eine Kulisse haben werden, hoffe ich. Ja. Vielleicht sogar mehr als ein paar mehr, aber ich glaube, dass das für den Verlauf ganz gut war, sowas schon mal oder die Erfahrung gesammelt zu haben.
Wir wollen jetzt mal von einem Drama zum nächsten springen und das ist ein positives Drama. Der 3. Oktober 2023. Ausgerechnet eine Serie, Blau-Weiß-Lohne erlebt denkwürdigen Feiertag. Ich glaube, jeder Lohner weiß, worum es geht. Ihr habt im Niedersachsen-Pokal Halbfinale nach einem 0-0 gegen den VfB Oldenburg im Elfmeterschießen mit 2-0 gewonnen. War das für dich dein bisheriges Highlight mit Blau-Weiß-Lohne?
Ja, aus sportlicher Sicht, klar, weil ich schon weiß, dass das für die Jungs und auch für den Verein natürlich was Besonderes ist, wenn du im DFB-Pokal spielen kannst als Amateurverein. Die Jungs haben es ja schon einmal dann auch erreicht und dieses Erlebnis, davon sprechen die heute noch. Und das Spiel an sich, kann man schon so sagen, dass wir gegen guten Gegner ein gutes Spiel gemacht haben. Und es war ein kleines Highlight, aber das wird dann logischerweise auch erst zu einem großen Highlight, wenn du den Pokal auch gewinnst, weil du kannst ja vor einem Halbfinalsieg im Finale nichts mehr kaufen, das ist auch klar. Aber das Spiel war schon, auch der Rahmen, den wir hatten, das war schon, wird in Erinnerung bleiben.
Ja, du hast gerade schon angedeutet, es geht wieder nach Meppen im Finale dann. Man hofft dort sogar auf über 10.000 Zuschauer. Lohne hat ja auch schon angekündigt, mindestens 1.500 mitbringen zu wollen. Das wäre für den Verein ja sicherlich ein Riesentag, ne?
Ja, ich glaube, dass wir alles tun, um diesen Tag eben, dass wir da bestens vorbereitet sind, dass wir alles mobilisieren, um dann so zahlreich wie möglich dort aufzulaufen. Das ist klar. Und wenn es dann so eine Kulisse wird, die nochmal deutlich höher ist als im Ligaspiel, dann glaube ich, wird das auf jeden Fall für alle dann auch ein richtiges Highlight-Spiel. Wenn du dann von einer fünfstelligen Zahl spielen könntest, ob es dann so weit kommt, wissen wir nicht. Aber glaube ich, das ist dann schon nochmal auch was ganz Besonderes, ja.
Ja. Du hast es gerade schon kurz angedeutet, man muss jetzt einmal dazu sagen, der VfB Oldenburg ist nach dem Hin und Her, man hat euch einen Formfehler vorgeworfen, in Berufung gegangen und jetzt zu dem Zeitpunkt ist es noch nicht ganz klar, wie es ausgeht, aber wir gehen jetzt mal einfach davon aus, ihr fahrt nach Meppen und spielt ums DFB-Pokalticket, oder?
Ja, davon gehe ich auch aus. Ich meine, über das Thema Spiel gegen Oldenburg wurde ja auch schon so viel geschrieben, so viele Worte verloren, was auch im Vorfeld schon dann von anderer Seite, ich nenne es mal, initiiert wurde. Das ist dann schon plus das Nachspiel jetzt. Ich meine, Fakt ist, wir haben einmal sportlich gewonnen, wir haben einmal in gerichtlicher Instanz gewonnen. Ja. Das ist für mich eigentlich eindeutig.
Also auch 2-0 für euch.
Ja, ganz klar.
Machen wir weiter mit dem 12. Oktober 2023. Weißt du, was jetzt kommt?
Ich kann es auf deinem Zettel lesen, ja. Ich habe einen Vertrag verlängert.
Ja, genau. Nicht nur du. Ja. Bis 2025. Blau-Weiß-Lohne verlängert mit Uwe Mörle und seinem Team. Ja, warum hast du dich entschieden, länger weiterzumachen in Lohne?
Ja, ich glaube, das war relativ einfach. Ich habe es, glaube ich, auch so kommuniziert, dass für mich eben so eine innere Zufriedenheit, Job macht mir sehr viel Spaß, so das Arbeiten und das, was wir in einem Jahr schon erreicht haben, dass ich das unbedingt fortsetzen möchte. Und dann war es im nächsten Schritt oder auch eigentlich gleichbedeutend wichtig für mich, dass wir das Team um mich herum, das Funktionsteam, dass wir das eben auch miteinander eintüten, in Anführungsstrichen. Und es hat mich natürlich sehr gefreut, dass wir das komplett einmal so durchziehen konnten mit allen zusammen. Ja.
Als Trainer spricht man ja immer gerne von Entwicklung und Weiterentwicklung und Perspektiven. Von daher gehe ich davon aus, dass du es jetzt nicht verlängert hättest, wenn du nicht noch Potenzial sehen würdest. Was meinst du, ist bei Blau-Weiß-Lohne noch möglich so in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, dass wir grundsätzlich schon sehr gut aufgestellt sind. Also wir wissen natürlich auch, dass wir uns immer noch in so einem Rahmen halb professionell befinden, dass viele Mannschaften natürlich andere Möglichkeiten haben in der Liga, finanziell und was auch die Trainingsmöglichkeiten, jetzt gar nicht mal von den Bedingungen, aber von der Anzahl angeht, dass wir da nach wie vor irgendwo vielleicht im unteren Drittel irgendwo einzuordnen sind. Jetzt auch nicht natürlich ganz weit abgeschlagen, aber da auch eine gute Rolle spielen und sich auch einfach vieles jetzt entwickelt hat. Und es ist immer schwierig, dann zu sagen, okay, wir möchten jetzt in 3 Jahren das erreicht haben oder in 2 Jahren das. Das ist vielen schon zum Verhängnis geworden, auch im Fußball, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, dass wir einfach jetzt so mit den Umbaumaßnahmen, die wir vorangetrieben haben, die habt ihr ja auch schon, glaube ich, in vielen Berichten auch dann oder darüber berichtet, dass was da passiert ist, plus die sportliche Entwicklung, die ja mindestens genauso wichtig ist. Und das ist einfach wichtig, dass wir Jahr für Jahr in der Liga bleiben. Und nur so geht's, dass wir einfach das so weiter vorantreiben.
Also würdest du sagen, das Ziel ist, dass die sportliche Heimat in den nächsten Jahren für Blau-Weiß-Lohne die Regionalliga ist, oder träumt man da jetzt noch größer?
Ja, Träumen ist immer gefährlich, finde ich. Man muss einfach versuchen, realistisch einzuschätzen. Und ich habe es nun mal schwer, wenn ich als Beispiel jetzt im Jahr kontinuierlich 3 bis 4 Mal in der Woche trainiere und gegen Mannschaften spiele, die halt 6 Mal trainieren. So, das ist, wissen wir auch, dass das, kann sich jeder auch ausrechnen, wahrscheinlich schwierig wird. Du hast immer mal ein Jahr drin, wo du deutlich über eine Erwartung spielst, aber genauso gut kannst du auch mal Jahre haben, wo du dann unglückliche Spiele verlierst, wo du Verletzungssorgen hinzukommen, wo du einfach so ein Seuchenjahr hast. Mhm. Und wenn du dann eben das große Pech hast, absteigen zu müssen oder dich dann erwischt, so, und dann hilft dir das, was du davor erreicht hast, eben nicht weiter. Und das ist ja wichtig, was du auch gesagt hast. Diese Liga-Zugehörigkeit ist dann auch eine gewisse Planungssicherheit. Und das muss einfach so, dass das kurz- und mittelfristige Ziel, glaube ich, sein. Und wir sehen ja nach und nach, um uns herum passiert ja auch viel, dass wir da immer einen nächsten Schritt gehen können.
Ich habe jetzt noch 2 Schlagzeilen auf dem Zettel. Eine will ich dir nicht vorenthalten. 10. November 2023, 5-0, Lohner-Effektivität zerlegt Bremen. Ihr habt damals einen Kantersieg gefeiert gegen den Bremer SV, habt früh 5-0 geführt. War es für dich so ein Spiel zum Genießen?
Das war aber auch ehrlicherweise das einzige Spiel. Ja. Das war der einzige Kantersieg in gut einem Jahr. Ansonsten haben wir immer nur knappe Siege, knappe Niederlagen, genau, immer enge Kisten. Also das war das deutlich entspannteste Spiel. Gerne mehr davon, ja.
Danach gab es dann noch 2 Niederlagen in Oldenburg, 1-2 und in Hannover 1-4. Und dann war dann nach einigen Spielausfällen ja auch schon Winterpause. Wir springen jetzt einmal nochmal kurz ins neue Jahr. 9. Januar 2024, Blau-Weiß Luna legt los. Fakten, Frost und ein bisschen Fußball. Ihr habt, glaube ich, bei 3 Grad auf dem Kunstrasen mit der Vorbereitung angefangen. Du hast der Mannschaft eine kleine Auswertung der Hinrunde präsentiert, die du da akribisch zusammengestellt hast. Wenn du jetzt noch mal ganz kurz sagen würdest, eine Schulnote für die Hinrunde, was wäre das bei dir?
Also wenn ich den Jungs oder uns als Verein dann die Note geben müsste, eine Schulnote, dann dann gebe ich eine klare 2. Also das war schon eine gute Hinrunde. Der Start war natürlich bilderbuchmäßig, das geht nicht viel besser. Wir hatten danach so eine kleine Phase, in der wir nicht mehr so konstant gepunktet haben, aber ich bin ja auch ein Zahlenfreund und wir haben jetzt, wenn ich auch so Blöcke rausnehme, wir haben es dann auch trotzdem geschafft, immer konstant zu punkten. Also wir hatten jetzt, wenn ich mal so 5 Punkte oder 5 Spiele-Rhythmen rausnehme, immer mindestens dann eben diese 1, Punkte erreicht. Also wir haben dann auch nie eine Phase gehabt, in der wir gar nicht gepunktet haben. Das hat uns natürlich schon jetzt auch diesen guten Tabellenplatz, auf dem wir jetzt stehen, beschert. Und ich glaube, dass so die letzten beiden Spiele so ein bisschen bitter waren, weil wir in Oldenburg bis zum späten Zeitpunkt 1-0 geführt haben, gegen Hannover auch 1-1, gute Stunde, und uns die beiden Ergebnisse so ein bisschen vielleicht eine sehr gute Note zunichte gemacht haben. Aber trotzdem glaube ich insgesamt, dass wir schon sehr, sehr zufrieden sein können mit dem, was wir in dem Halbjahr gespielt haben, aber auch, was wir in dem ersten Halbjahr gespielt haben. Das muss man ja auch zusammenrechnen, wenn man dann so das Gesamte sieht. Und es wird trotzdem wichtig sein, und das habe ich den Jungs auch gesagt, und es ist mir auch wichtig, dass wir eben nicht jetzt das Gefühl an den Tag legen, dass wir noch ein paar Punkte einsammeln und dann irgendwann den Klassenerhalt von der ganz alleine feiern, sondern das ist schon das Ziel von Beginn an, jetzt weiter zu punkten, um einfach nicht so wie im letzten Jahr dann immer noch zu rechnen und immer noch zu rechnen, sondern einfach wieder da anzuknüpfen, um das Ding einfach frühzeitig nach Hause zu bringen.
Ja, die Basis ist ja auch gut von außen betrachtet. Als 7. kann man sagen, ihr steht super da. Was ist denn das Ziel für die Rückrunde? Hast du dir einen speziellen Platz ausgesucht? Wovon träumst du? Willst du 7. bleiben? Willst du in die Top 5? Oder machst du es gar nicht so genau an der Platzierung fest?
Ja, ich glaube, wir sind letztes Jahr 9. geworden. Wenn du jetzt auf dem 7. stehst, also so das wäre schon wieder sehr, sehr gut, wenn du einen einstelligen Tabellenplatz dieses Jahr wieder erreichen kannst. Man muss auch sagen, dass andere Mannschaften auch jetzt natürlich viel nachgerüstet haben, dass das alle jetzt nochmal alles in die Waagschale werfen, nicht abzusteigen, sich deutlich zu verbessern. Es sind auch noch einige Mannschaften hinter uns, die viel, viel Qualität haben, auch Profimannschaften. Also von daher wird das immer ein Hauen und Stechen um die Plätze. Aber für mich ist einfach wichtig, dass wir früh Klarheit haben, dass wir am besten vielleicht schon mit einem Klassenerhalt oder mit genügend Punkten dann vielleicht dieses Pokalwochenende angehen können. Das wäre schon so ein Wunsch. Und das war einfach dann auch das Nutzen, weil du brauchst einfach dann auch gegen Meppen eine gute Form und die musst du dir einfach in der Zeit davor erarbeiten. Die waren jetzt im Trainingslager Meppen, die trainieren wie die Wahnsinnigen. Und für uns ist einfach wichtig, dass wir punkten, dass wir den Klassenerhalt fix machen, um dann mit den guten Leistungen eben uns auch in die Form zu bringen, um dann gegen Meppen konkurrenzfähig zu sein. Das ist so, was ich mir insgeheim wünsche, dass das einfach jetzt schnell weitergeht.
Ja, okay. Blicken wir mal so ein bisschen noch über die Saison hinaus. Ich meine, der Vertrag läuft ja bis 2025. Kannst du dir auch vorstellen, langfristig in Lohne zu arbeiten?
Ja, es ist immer so, dass man als Trainer natürlich, ich auch keiner bin, der jetzt sagt, ich hau jetzt irgendeine Phrase raus und sage, ja, ich bleibe noch x Jahre hier. Aber ich glaube schon, dass ich auch mit der Verlängerung schon das erste Zeichen gesetzt habe. Und ich bin auch niemand, der dann so einen Verein als Sprungbrett sieht, um dann sich möglichst, sich auch auf eine nächste Stufe zu hieven. Für mich ist klar, dass ich irgendwann auch versuche, den Fußballlehrer oder die Pro-Lizenz anzustreben, dass einfach nochmal sich einfach weiterentwickelt als Trainer. Und aber ich habe, wie gesagt, jetzt nicht die Intention zu sagen, ich möchte jetzt schnell irgendwo anders hin, sondern ich bin da wirklich sehr, sehr zufrieden, was die Arbeit angeht, was wir erreicht haben, wie wir miteinander arbeiten, mit allen Verantwortlichen. Das macht schon richtig Spaß, ja.
Heißt das auch, dass sich Blau-Weiß Lohnes Altherren weitere Hoffnung machen dürfen, dass du nochmal wieder mit aushilfst?
Ja, definitiv, klar. Wir haben natürlich mit der Niedersachsenmeisterschaft noch ein Highlight, ja, für die wir uns ja qualifiziert haben. Also ich habe eine extra neue Fußballschuhe gekauft im Winter.
Und du bist, glaube ich, auch schon mehrfach als Torschütze in Erscheinung getreten, ne?
Ja, ich habe auch als aktiver Spieler nicht ganz so selten getroffen. Ja. Also das kann ich schon ab und zu, wenn mir Ball vor die Füße fällt, dass ich da richtig stehe.
Ja, auch das werden wir beobachten, Uwe. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt noch einige Schlagzeilen in der Rückrunde dazukommen werden. Das soll es hier erstmal gewesen sein. Danke dir erstmal für die Zeit. Danke, dass du hier warst.
Gerne, hat mich sehr gefreut.
Und an Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge der Auszeit erscheint dann am 29. Februar. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.